Ich wende Sie alle im Pfingsturlaub. Ich freue mich umso mehr, dass Sie gekommen sind. Ich habe ja heute Abend gegen Cliff Richard zu kämpfen, der in der Schleierhalle seinen großen Auftritt hat. Dass Sie trotzdem gekommen sind, ehrt Sie. Es gibt Leute, die mich gerade darauf angesprochen haben, die Stuttgarter Nachrichten lesen. Und dort kam ein Bericht, negativ wie immer, wenn es um die Kirche geht. Unter anderem ging es um eine ökumenische Trauung, die einer gewünscht hat und den Pfarrer Eisler an der Stiftskirche angefragt, ob er es mache. Aber der habe wegen Termingründen abgelehnt. Und dann ging er zum nächsten Pfarrer und der konnte auch nicht und der dritte konnte auch nicht. Und der Dekan hat dann gesagt, so geht das sich nicht mit den Pfarrern, er werde die sich so ungefähr vorknüpfen. Ich möchte hier noch einmal feststellen, für alle, die das wissen müssen, diese Kirche hier ist eine Kirche ohne Pfarrer. Die gehört auch nicht der Stiftskirche und als Pfarrer Konrad Eisler habe ich mit dieser Kirche so wenig zu tun wie jeder andere Pfarrer auch. Die steht unter dem Dach der Gesamtkirchengemeinde. Wir haben sie für Dienstagabend praktisch reservieren lassen. Und wenn nun jemand eine Hochzeit will, muss er, wie es sich immer gehört, zu seinem Pfarrer, wo er beheimatet ist. Oder er kennt einen ganz persönlich, er ist übergetreten in die andere Gemeinde. Das hat also nichts zu tun, dass hier Trauungen abgelehnt werden aus Termingründen oder Zeitgründen. Ich wüsste niemand aus meiner Gemeinde, der gekommen wäre und ich gesagt habe, lieber Freund, an dem Samstag bin ich mit meiner Frau spazieren, ich kann Sie nicht trauen. Es tut mir leid. Ich denke einfach, dass Sie hoffentlich mit wachen Augen auch solche Artikel lesen. Aber es ist trotzdem schön, wenn man einmal wieder in der Zeitung steht. Eine zweite Sache noch, lassen Sie mich, bevor wir anfangen, dies sagen, weil immer wieder die Anfrage kommt oder die Anklage, mein Mann, mein Sohn lag jetzt 4 Wochen im Krankenhaus, aber der Pfarrer hat ihn nicht besucht. Ich möchte so viel feststellen. Der, der es uns wissen lässt, dass er im Krankenhaus liegt und einen Besuch des Pfarrers wünscht, der bekommt diesen Besuch. Ich finde nichts Schöneres, als verlangt zu werden von einem Kranken im Krankenhaus. Das ist ein besonders schöner Dienst, den wir tun können und gerne tun wollen. Nur das eine, liebe Freunde, wir bekommen die Nachrichten kaum mehr wegen Datenschutz. Früher war es selbstverständlich, dass es gemeldet wurde. Heute sind es nur noch ganz wenige, die sich melden lassen. Wir erfahren es nicht, wer im Krankenhaus liegt. Und wenn einer dort liegt, den ich dann einmal besucht habe, weil ich es gehört hatte, sagte er, steht schon so schlimm mit mir. Wenn der Pfarrer kommt, dann ist es nicht weit von der Beerdigung. So ist es nicht. Ich möchte es hier noch einmal gesagt haben, ob im Krankenhaus oder daheim, lassen Sie es uns wissen. Wenn der Pfarrer oder der Stadtmissionar oder die Stadtmissionarin, Diakonin gewünscht wird. Wir kommen gerne, das sei hier gesagt. Nur wissen wir es nicht in der Stadt. Aber das vorweg, dass ich das wieder einmal sagen konnte, wie die Lage ist. Wir wollen diesen Abend miteinander beginnen, indem wir singen vom Lied 370. Lied 370, die Verse 1 bis 4. Thank you. Wir wollen stille werden. Herr, und jetzt treten wir vor dein Angesicht. Und wir wünschten so sehr, Herr, dass wir etwas schauen könnten von deiner Herrlichkeit. Es sind so viele Bilder, andere Bilder in unserem Gedächtnis. Schieb du sie jetzt beiseite und zeig uns das, was du dem Seher Johannes gezeigt hast. Und erkläre es uns, so dass wir es verstehen und dass wir es mitnehmen können. Herr, mit unseren Bildern können wir nicht leben. Zeig uns deine Wirklichkeit und deine Herrlichkeit. Es sind solche unter uns, die zum ersten Mal da sind, auch solche, die besuchsweise gerade hier in Stuttgart sind. Ich begrüße hier einen Gast aus Siegen, der hier geschäftlich ist, der es gelesen hat im Kasten und der gesagt hat, während der Woche wünschte er sich einmal unter Gottes Wort zu sein und so ist er hier hereingekommen. Wir begrüßen alle und freuen uns über jeden, der da ist. Und wir lesen die Offenbarung und sind jetzt am 14. Kapitel angekommen. Und das 14. Kapitel ist eigentlich ein dreiteiliges Bild, ein Triptychon, sagten wir. Voraus die drei Engel. Und dann der Weltenrichter in der Mitte und dann gefolgt wieder von drei Richtern. Deshalb steige ich in dieses Kapitel ein, Kapitel 14 von Vers 14 ab. Und ich sah, sagt Johannes, und siehe, eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn, der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu, setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde. 1600 Stadien weit. Amen. Lassen Sie uns einfach noch einmal einen Vers singen. Und zwar vom Lied 107. Und ich sah und siehe. Also nach Tagesschau und Sportschau und Regionalschau, vielleicht auch noch Muppetschau, ich weiß nicht, Hier immer wieder die Himmelsschau. Liebe Freunde, manche meinen nämlich, der Sender Gottes sei ganz ferne oben am Himmel und strahle über diese Erde. Und es komme nun nur darauf an, die richtige Antenne zu besitzen, um auch diesen Sender hereinzubekommen, sein Bild auf seinen Schirm zu kriegen. Und so mühen Sie sich gegenwärtig um die richtigen Antennen, vielleicht die ausgestreckten Hände, der so rufende und singende und betende Mensch, der könne es besser empfangen als der andere. Andere denken an bestimmte Meditationen, die man am besten praktizieren müsse, einüben, um so den Sender besser zu kriegen. Wieder andere gehen in bestimmte geistlichen Zentren, weil sie dort glauben, dass es gleichsam Bodenstationen dieses Senders wären und man dort und ausschließlich dort auf dem richtigen Sender wäre. Es ist erstaunlich und oft auch betrüblich, wie man heute über die richtigen Antennen diskutiert. Um in diesem ganzen Bild zu bleiben, Gott hat keinen Sender irgendwo an den Himmel gebaut und strahlt ab. Gott hat ein Kabelfernsehen eingerichtet. Und zwar einzig und allein das Kabel des Wortes Gottes. Zwischen ihm, zwischen der Ewigkeit und uns, gibt es nichts anderes. Mit der Bibel bin ich angeschlossen, das ist der Kanal 1. Und Kanal 2 ist sein Sakrament. Andere Kanäle zur Ewigkeit gibt es nicht. Und wer behauptet, dass es weitere Kanäle 4 bis 20 oder 30 gäbe, der irrt sich. Gott hat sich an das Kabel des Wortes Gottes gebunden. Und wenn wir uns darin auch binden, wenn wir dieses aufschlagen, dann sind wir auf Sender, dann sind wir auf Bild, dann sind wir im Bild. Sollen wir es heute Abend machen? Und deshalb haben wir es aufgeschlagen. Nichts weniger passiert als das, dass wir die Himmelsschau hereinkriegen in unser Leben. Wir haben ja letztes Mal abrupt abgeschaltet, wie ich gesagt habe. Bei diesem Triptychon haben wir ausgemacht, als wir von diesen drei Engeln gesprochen hatten. Und was wir jetzt auf unseren Schirm bekommen, ist praktisch dieses zweite und vor uns erscheint der Weltenrichter. Auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Und ich sah eine weiße Wolke. Mir ist der alte Spruch eingefallen. Ganz Berlin war eine Wolke, nur Icke war zu sehen. Alle Menschen sind so, nicht nur die Berliner. Immer nur ich, immer nur mein Adam, immer nur mein Menschsein. Weltstar Nummer 1 ist der Mensch. Hier aber der ganze Himmel, eine Wolke. Bibelleser erinnern sich, bis zu dieser Stelle ist die Wolke immer ein Zeichen der Verhüllung. Immer. Die Wolke ist in der Bibel bis dahin ein Zeichen der Verhüllung. Denken Sie an Ägypten. nach der schrecklichen Blutnacht, der Auszug der Kinder Israel. Endlich die ersehnte und erhoffte Freiheit. Und dann heißt es kurz darauf, er ließ sie in der Wüste einen Umweg machen. Sie spürten, das ist nicht der gerade Weg, das ist der Umweg. Und dann heißt es dort weiter, er führte sie durch die Wüste, also nicht durch schattige Oasen, sondern durch den Sand, durch die Hitze, durch das Unwegsamsein. So ist es, wenn Gott einen herausführt aus der Gefangenschaft der Schuld. Einige haben das erlebt oder erleben es. Sie haben die Freiheit Jesu erlebt. Und dann erleben sie Umweg in ihrem Leben. Schwere Wege, Hitze, Unwegsamkeit, Ziellosigkeit, so wie die Kinder Israel in der Wüste. Und dann denkt man, Gott müsste sich einem zeigen. Gott müsste sich einem zeigen, Gott müsste einen schauen. Und damals heißt es schon, sie sahen Gott nicht, vor ihnen war nur eine Wolkensäule, eingehüllt in die Wolke. Das ist Gott. Eingehüllt in eine Wolke, so erleben es viele von uns und verzweifeln daran. Aber liebe Freunde, Wolke ist das Zeichen der Verhüllung. Nicht, dass nichts drin ist, sondern Gott verhüllt sich. Und wenn sie ihn nicht sehen, Gott verhüllt sich. Und wenn sie daran leiden, Gott verhüllt sich. Aber er ist da. Und wenn sie Umwege gehen, er verhüllt sich und zeigt ihnen den Weg. Und sie werden einmal sehen, dass der Umweg immer noch der Schnellweg zur Ewigkeit war. Das ist die Wüste. Oder denken Sie gerade an die Wüste Sin später. Wieder leiden Sie unter der Abwesenheit Gottes. Sie haben nichts zu beißen und nichts zu trinken. Da erschien Ihnen die Herrlichkeit in einer Wolke. Die Herrlichkeit verpackt. So, wie Sie es in der Bibel haben. Sie haben die Herrlichkeit Gottes. Sie und ich, wir haben sie. Aber Sie haben sie verpackt, eingepackt in Papier. Die Bibel ist eingepackte Herrlichkeit Gottes. Und denken Sie an den Sinai. Dritter Tag. Donner und Blitz. Und dann heißt es eine lichte Wolke auf dem Berg. Ton der Posaunen, wieder die Verhüllung Gottes. Aber auch jetzt sieht man klar als die gnädige Verschonung. Wehe dem, dem Gott von Angesicht zu Angesicht hier erscheinen würde. Das ist, wie wenn wir der Sonne gegenübergestellt würden auf wenige Kilometer oder wenige tausend Kilometer entfernt. Das ist so, wie wenn sie an eine 40.000 Voltleitung hinreichen würde. Die Verhüllung Gottes ist die Verschonung für uns. Aber Sie sehen es auch auf dem Berg der Verklärung. Da überschattete sie eine lichte Wolke oder bei der Himmelfahrt, so wie wir es am letzten Donnerstag gefeiert haben. Eine Wolke umhüllte ihn und nahm ihn weg. Und jetzt, liebe Freunde, an dieser Stelle, jetzt auf einmal ist die Wolke klar durchsichtig. Die Zeit der Verhüllung ist vorbei. Jetzt ist die Zeit der Enthüllung. Die Niedrigkeit ist vorbei. Jetzt ist die Zeit der Herrlichkeit. Die Zeit des Glaubens ist vorbei. Jetzt ist die Zeit des Schauens. Zum ersten Mal in der Offenbarung. 14 Kapitel lang hat es gebraucht. Zum ersten Mal in der Offenbarung tritt der wiederkommende Herr unverhüllt auf. Ein gewaltiger Augenblick, auf den ich mich freue und auf den ich mich sehne. Auf jenen Augenblick, wo ich nicht mehr leide an der Verhüllung Gottes, sondern wo ich die Enthüllung Gottes schauen darf und überleben. Und überleben. 14 Kapitel musste man warten, jetzt ist es da. So wie es in Daniel 7,14 verheißen war, er wird kommen auf den Wolken des Himmels. Und an ihm fallen vier Dinge auf. Vier Dinge des wiederkommenden Herrn. A, seine Herkunft. Hier steht, er kommt von oben. Also er kommt nicht von unten. Er kommt vom Himmel. Und er kommt nicht vom Meer her. Es heißt ja, alles Gute kommt von oben. Hier stimmt's nun wirklich. Jesus hat gesagt, erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Erhebet, schaut nicht überall herum, wo denn die Erlösung herkommen könne. Schaut nicht auf den Boden und träumt, schaut doch hinauf. Es ist unsere Eigenart, die Erlösung immer von allen Himmelsrichtungen zu erwarten. Nach dem Ersten Weltkrieg, meine ich, sei es der Westen gewesen. Man erwartete allen Fortschritt, alle Erlösung vom Westen. Und Remarque hat es dann richtig geschrieben, im Westen nichts Neues. Und dann erwartete man alles vom Osten. Dort kommen die Erlösungsreligionen heute her, aus den Ashrams, aus diesen Meditationszentren. Dort kommt der Erlöser her. Manche schauen heute in den Süden, die Naturreligionen, die Urgottheiten des Südens, der dritten und armen Welt, die sind's, die uns einmal erlösen werden. Und manche träumen dann noch einmal vom Norden, vom nordischen Mensch, der doch noch einmal richtig erkannt und dann auf dem Throne säße. Liebe Freunde, der Weltenrichter kommt nicht aus unserem Genre. Der Weltenrichter hat nicht unser Blut. Der Weltenrichter stammt nicht aus unserer Linie. Er kommt von oben herab. Schauen Sie nicht in alle Richtungen. Erwarten Sie den Weltenrichter von oben. Das ist seine Herkunft. Und das Zweite, sein Aussehen. Ein doppelter Aspekt. Einmal bin ich froh, obwohl er nicht unseres Blutes letztlich ist, nicht aus unserem Stammbaum kommt, hat er sich doch in diesen Stammbaum Davids hineinbegeben. Er wird ein menschliches Antlitz haben. Es wird keiner zu Tode erschrecken über eine Fratze, die kommt. Es ist doch immer wieder erschütternd, wer schon einmal vor einem Heiligtum eines Buddha gestanden ist. Oder so wie ich vor einigen Wochen dort in Südamerika vor einem grausigen Tempel einer Naturgottheit gestanden. Jedes Mal erschrickt man vor der Schrecklichkeit oder Stummheit dieser Götter. Wenn der Weltenrichter auftritt, dann wird er ein menschlich Antlitz haben. Dann wird er mir in Augenhöhe begegnen und ich ihn den sehen, so wie sie ihn damals erkannt haben, als den Vater, als den Heiland, als den Bruder Jesus Christus. So wird er aussehen. Und gleichzeitig wird er wahr Gott sein. Gleichzeitig wird er die Göttlichkeit und Unsterblichkeit und Ewigkeit widerspiegeln, von Gott gezeugt. Einer, der väterlich schaut und einer, der wie Gott ausschaut, so wird sein Aussehen sein. Und seine Krone, das ist das Dritte. Seine Herkunft, sein Aussehen, drittens seine Krone, die er aufhat. Es ist das Zeichen des Siegers, und des Sieges. Vielleicht fahren Sie auch im Urlaub einmal nach Wien, eine der prächtigsten Städte, die ich kennengelernt habe, voll von Sehenswürdigkeiten, Museen und Reichtümern. Aber mit am meisten beeindruckt haben mich dort die Reichskronen, die dort aufbewahrt sind. Großartige Diademe, hochwertvoll, unter Panzerglas, aber sie sind längst abgesetzt, liegen auf Marmorplatten. Die Häupter, die diese Kronen einmal schmückten, sind längst nicht mehr da. Alle Könige, alle Herrschaften sind Zeitkönige, so wie es Zeitsoldaten gibt. genauso gut wie unter unseren Füßen die gute Vera aus Württemberg, der gute Wilhelm unter unseren Füßen, gekrönte Häupter, die längst in Staub und Asche in ihren Sarkophagen liegen. Übrig geblieben sind nur die Kronen zum Bestaunen. Hier nun aber ein gekröntes Haupt, nicht auf Zeit wie unsere, sondern ein gekröntes Haupt für die Ewigkeit. Was soll denn angesichts dieses Weltherrn alle Menschenfurcht und Nickertum und Speichel lecken? Die Himmelsschau gibt den geraden Blick und aufrechten Gang. Von einem englischen Mann hieß es einmal, Fortimer, weil er Gott fürchtete, fürchtete er keinen Menschen mehr. Ich weiß nicht, welche Furcht Sie manchmal bewegt vor Menschen, die Ihnen Angst einflößen. Wer jetzt schon diesen Weltenrichter im Visier hat, der fürchtet ihn, der ehrt ihn und er fürchtet sich vor keinem Menschen mehr. Denn auch der Größte und Stärkste ist nur ein Zeitkönig, ein Zeitherzog, ein Zeithauptmann, ein Zeitsoldat. Mehr sind wir alle nicht. Er allein ist der, in Ewigkeit steht und vor dem wir uns allein beugen müssen. Wohl, Respekt sollten wir vor gekrönten Häuptern haben. Ich denke auch heute, aber keine Angst. Und auch das Greifen nach eigenen Kronen, die einen schmücken könnten, bringt nichts. Für einen Doktorhut reicht es nicht, aber wir würden schon gerne etwas am Hut haben. Vielleicht eine Feder, die uns schmückt, ein Band, das uns ziert, ein Abzeichen, das uns heraushebt. Nur Icke bin zu sehen. Das ist's, was in uns steckt. Aber was sollen denn diese Abzeichen alle, Bänder oder Federn angesichts dieser Krone? Wer diese Schau hat, der zieht seinen Hut, der legt ihn ab, der beugt sich tief und freut sich, dass er, nur er allein, der Menschensohn, die Krone trägt. Leider aber sehen wir oft nur seine Krone auf dem Kopf und nicht das vierte, was auffallen muss an ihm, nämlich die Sichel. Das ist das vierte, was wir an ihm ausmachen können, die Sichel. Oft übersehen wir bei den Leuten mit den Kronen, dass sie etwas ganz anderes in Händen haben. Die Grafen in der Stiftskirche, gekrönte Häupter mit Schwertern in der Hand, Spieß und Speer. Nicht wahr? Für La Fontaine wäre es gut gewesen, er hätte gesehen, was die Dame damals in der Hand gehalten hat. Es ist manchmal gut, wenn wir wissen, was Leute wirklich in der Hand haben. Johannes sieht nicht nur die Königskrone, er sieht in seiner Hand auch die Sichel. Und Sichel ist ganz klar das Symbol der Ernte. Von dem Wappen Hammer und Sichel, nicht wahr? Ein untergehendes Stern gegenwärtig, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Wir haben gesehen, was damit eingefahren wurde. Aber immerhin Sichel, Zeichen der Ernte. Nicht wahr? Johannes der Täufer, der war ja irritiert. Der war ja geradezu von der Rolle. Er glaubte, Jesus werde schon beim ersten kommen, werde er schon mit der Sichel kommen. Er sagt nämlich, er hat seine Worfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen die Scheune sammeln. Doch Jesus kam zum ersten Mal nicht als Drescher, sondern er kam als stiller Seemann. So wie er im Neuen Testament hier beschrieben wird und auf dieser Erde war. Mit dem Maltersack geht er über die Welt und streut aus. Er sagt ausdrücklich, dass man alles miteinander wachsen lassen soll. Glaube und Unglaube, Sünde und Schuld und Frucht des Glaubens. Lasst alles miteinander wachsen. Macht nicht vorher Ernte, teilt nicht vorher ein, reißt nicht vorher raus. Macht's mir nach, sagt er. Werdet auch Seeleute, die nur aussehen. Freunde, das ist unheimlich befreiend etwa für einen Familienvater oder eine Mutter. Wir müssen nicht unbedingt das Unkraut schäden und einteilen, der glaubt und der glaubt nicht. Lasst beides wachsen. Das ist unheimlich befreiend für einen Pfarrer, der nicht einteilen muss in Gläubige und Ungläubige. Lasst beides wachsen. Das ist unheimlich befreiend für Missionare, die hinausgehen, die nicht zuerst einteilen müssen und sagen, das sind die ganz Ungläubigen, Verstockten und das sind die, für die wir Hoffnung haben können. Wir alle miteinander, Mütter, Väter, Lehrer, Pfarrer, Missionare, wir alle sollen Seeleute sein. Und er bindet uns den Maltersack um und wir haben nichts anderes zu tun, als dieses Wort weiterzugeben, zu streuen, auszustreuen, zu pikieren, zu helfen, dass es wachsen kann, verziehen, düngen, zum Leben helfen. Aber, liebe Freunde, einmal kommt er nicht mit dem Samen, sondern mit der Sense. Ernte wird sein, nicht Ende. Er hält letzte Ernte. Krone und Sichel, König und Richter, Gnade und Gericht, Himmel und Hölle, beides ist wichtig. Nicht wahr? Sie wissen doch, am Fernseher kann man ja beides, kann man es ja so machen. Man kann an der Farbe drehen, man kann eine Farbe ausblenden und dann auf einmal hat man nur einen Rotstich, man sieht nur rot. Oder man kann das ausblenden und hat alles nur einen Blaustich. Und so kommt mir's manchmal vor, dass wir an der Himmelsschau gerne drehen. Da drehen manche und sie blenden die Sense aus. Sie kennen nur noch den Weltenrichter mit der Krone. Dem jubeln sie zu und fühlen sich schon heute auch als die, die mit ihm im Himmel sind. Und andere, die blenden den Weltenrichter all mit der Krone aus und zeigen nur noch die Sense. Da ist alles apokalyptisch. Da gibt's nur noch Gericht und Untergang. Wenn die den Mund aufmachen, dann ist alles schon vorbei. Dann fließt nur noch Blut. Liebe Freunde, in der Bibel wird beides gezeigt. Und beides müssen wir sehen. Er ist König und er ist Richter. Er hat die Krone und er hat die Sense. Er hat die Herrlichkeit. Er hat aber auch die Möglichkeit, uns in die Verdammnis zu schicken. Sehen Sie, die Verheißungen werden einmal wahr, schrecklich wahr. Und nun, sehen Sie, wird zum Schluss, nun wird die Sichel angeschlagen. Und das ist das Dritte im Triptychon. Nun wird diese Sense angeschlagen und dann entsteht ein Dreiklang. Und das ist der dritte Teil dieses Triptychons, ein Dreiklang oder, wie es hier steht, drei Engel. Und die möchte ich jetzt zum Schluss kurz zeigen. Da ist A, der Ernteklang. Der Ernteklang, ein froher Klang. Er kommt aus dem Mund des ersten Engels. Und der kommt aus dem Tempel oder Heiligtum, jedenfalls aus der Wohnung Gottes. Jesus hatte ja in ihm einen heißen Draht zum Vater. Und so wie es auch Johannes gesehen hat, waren zwischen ihm und seinem Vater dauernd Engel unterwegs, Botschafter, die ihn ganz eng an den Vater gebunden haben. Er hatte einen heißen Draht zum Himmel. Und nun heißt es hier, die Zeit der Ernte ist gekommen. So sagt der Engel, die Botschaft des Vaters an den Sohn. Nicht wahr? Sonne liegt über diesem Vers. Die Zeit der Ernte ist gekommen. Ich weiß nicht, wo sie aufgewachsen sind. Hoffentlich nicht nur in der Stadt. Ich in einem Städtchen, aber da gab es auch keine Ernte. Aber jeden Sommer im August waren wir nur an einem einzigen Platz, in einem Dörflein bei der Großmutter und beim Großonkel, der ein kleiner Bauer war. Dort war Ernte. Wie erinnere ich mich an diese Tage? Schon ganz früh hörte man das Dingeln der Sense vom Schmied nebenan, der vor Tagesanbruch hier sein Staccato in diese Sense hineinklopfte. Und dann später weiß ich, standen die Männer auf und zogen hinaus mit der Sense um dort noch im Frühnebel die Arbeit zu tun. Und später kamen wir, ausgeschlafen, und wir durften diese Stricke legen, die kleinen Stricke. Im Krieg waren sie aus Papierschnur und sind immer gerissen, zum Leidwesen dieser Männer. Und dann trugen wir die Büscheln zusammen und sie wurden zusammengeknotet. Am schönsten natürlich immer das Vesper. Nebendran unterm Baum Brot und Wurst und vor allem der verbotene Schluck aus der Mostflasche, der besonders gut war und so müde machte. Aber am allerschönsten, wenn dann der Kuhwagen kam, damals noch zwei Kühe, so kamen sie raus. Das Beladen war eine wirkliche Kunst. Und am Schluss wurde man selbst noch hinaufgelupft und thronte wie Karl der Große auf dem schönsten Thron. Stupflig war's und wackelig auch, wenn die Kühe nach Hause trotteten. Und während dann in der Scheune die Garmen aufgelottert wurden, saßen wir schon wieder bei den heißen Pfannkuchen, die aus der Küche dort in die Stube gebracht wurden. Erntetag war's, Freudentag, Ferientag. Dieser Glanz liegt auch über diesem Vers. Nur der Vergleichspunkt ist etwas anders. Schnitter, Erntehelfer, Schnitter ist der Herr und Erntehelfer sind die Engel. Dazu braucht er uns nicht, um zu schneiden und einmal zu richten. Dazu sind wir nicht geschickt. Wir sind Ehren. Ehren, die sich immer mehr neigen, im Alter einen krummen Buckel bekommen, gebeugt daherkommen, Angst haben vor dem drohenden Gewitter, wir könnten hinuntergeschlagen, wir könnten plattgewalzt werden. Eine reife Ehre will geschnitten werden, ein reifer Christ auch, eingesammelt und heimgebracht in die ewigen Scheunen Gottes. Sicher schmerzt der Schnitt, aber der trifft nur den Halm, die Körner bleiben unberührt. Geborgen in himmlischen Scheunen, am Ziel, Frucht gebracht für ihn. Doch, so ist es doch, wir wachsen, wir beugen uns unter mancher Last. Und wenn ich über diese Schar hier sehe, über diese Gemeinde, dann ist es schon wie ein Ehrenfeld im Spätsommer, wenn die Ähren tief hängen. Jeder hat seine Last und ist gebeugt. Angst vor Hagelschlag, Angst vor dem Niedergeschlagenwerden, Angst vor dem Blattgedrücktwerden und vielleicht liegen schon durch manche Stürme einige am Boden. Liebe Freunde, wer sehnt sich nicht, eingebracht zu werden in die himmlischen Scheunen? Sicher, der scharfe Schnitt der Sense tut weh, aber der trifft nur den Halm, den alten Menschen. Der Körper, das neue Leben in Jesus bleibt unberührt. Das, was Gott hat wachsen lassen, verdirbt nicht. Wenn wir das auch so sehen könnten, Freunde. Nicht Ende, sondern Ernte mit 60, 70, 80 oder 40. Nicht Ende, sondern Ernte. Nicht Leichenwagen, sondern Erntewagen. Nicht weggetragen, sondern heimgetragen. So möchte ich es einmal sehen. Und so möchte ich einmal das andere bei mir so verstehen. Nicht weggetragen auf den Friedhof, heimgetragen in die ewigen Scheunen. Das ist Ziel. Am Enden im Jesu in die Himmelsscheuern, auch unsere Seelen Ruhtag dort zu feiern. Die hier mit Tränen sehen, streuen edlen Samen, werden mit Freuden Troben ernten. Amen. Aber neben diesem Ernteklang ist eben das Zweite, das ist der Todesklang, ein trauriger Klang. Und der kommt aus dem Mund des zweiten Engels, neben der Weizenernte ein Bild der Weinernte, ein schmerzliches Bild, Vernichtung. Hier werden die Ähren gesammelt, dort werden die Trauben zerquetscht. Die Kelter damals bestand aus einem oberen und einem unteren Trog. Tröge, die entweder in den Felsen gehauen waren oder die aus Backsteinen gemauert waren, und zwischen oberen und unterem Trog war eine kleine Hohlkehle, die beides verbunden hat. Und die Trauben wurden oben mit den Füßen zerstampft, sodass der Saft ausgepresst nach unten floss. Noch so schöne Trauben, noch so herrlich gewachsene, noch so köstliche, alle wurden dort hineingeworfen. Keine bleibt hängen als Zierde am Weinstock. Keine bleibt hängen zur Erinnerung an diesen Herbst irgendwo in der Stube des Weingärtners. Keine lebt ewig, alle kommen hier hinein. Der Todesklang. Wir alle kommen in diese Kälter, und da ist der dritte Klang, nämlich der Gerichtsklang, ein schrecklicher Klang. Dem Engel der Weinernte folgt der Engel des Feuers, und er verkündigt diesen dritten Klang, der Klang des Gerichts. Hinter der Schärfe des Todes steht die Kraft des Gerichts. Dass es außerhalb der Stadt geschieht, bedeutet tiefe Einsamkeit. Dass das Blut den Pferden bis an die Zäume geht, bedeutet Tiefe und Wucht des Gerichts. Und dass das Blut 1600 Stadien wegs läuft, meint die endlose Dauer des Gerichts, das alles überschwemmt. 40 ist die Zahl der langen Zeit. 40 mal 40 bedeutet in der Offenbarung die Unendlichkeit. Also einsames, schweres, endloses Gericht. Auch das haben wir zu hören. Und das ist dann das Ende. Liebe Freunde, wie froh bin ich, dass ich den anderen Klang kenne aus 1. Thessalonicher 1. Jesus hat uns erlöst von dem zukünftigen Zorn des Gerichts. Jesus, nur Jesus, Jesus allein. Ehret, liebet, lobet ihn. Amen. Lassen Sie uns miteinander singen. Vom Lied 596. Lied 596. Wir singen die Verse 8 bis 13. Vater, lass uns einmal heimkommen in die ewigen Scheunen. Herr, wir danken dir für diesen Weitblick und Durchblick. Und wir bitten dich, Herr, dass wir beides im Auge behalten. Deine Krone und deine Sichel. Und so lass uns leben, leben können mit den Kräften, die wir brauchen. Wir danken dir für alle Freude, die uns auch hier schenkst. Für die Gemeinde und Gemeinschaft. Für dein Volk. Herr, lass uns dabei bleiben. Und lass es Pfingsten werden, dass dein Geist auch zu uns kommen kann. Nimm du jetzt all das weg, was uns so beschwert. Besuche du unsere Kranken und Alten zu Hause. Herr, lenke du unser Volk auch durch diese schwierigen Wochen und Monate der Verhandlungen hindurch. Mach es du auf dieser Welt so, dass du kommen kannst in Herrlichkeit. Dein Name sei gelobt. Amen. Nun möchte ich Sie noch einladen. Am nächsten Dienstag haben wir in unserem Gemeindehaus einen Berichtsabend. Shalom. Herr und Frau Laukemann wird über ihre Israelreise jetzt berichten. Wer also da ist, herzlich eingeladen, 20 Uhr Gemeindehaus Urbanstraße 40. Und heute in 14 Tagen dann unsere Fortsetzung Kapitel 15 in der Offenbarung. Ich wünsche Ihnen allen ein Gesegnet.